Ich habe bei mir im Verantwortungsbereich zwei operative Projekte. Das ist einmal der Rollout und der Betrieb unserer Ladeinfrastruktur und auch eben den Rollout unserer Photovoltaikanlagen auf unseren vielen Immobilien. Oder bei den Ladesäulen steht natürlich ganz klar der Kundennutzen im Fokus, dass unsere Kunden während ihrem Einkauf bei unseren Immobilien ihr Fahrzeug auch laden können und bei den Photovoltaikanlagen natürlich die nachhaltige Versorgung mit grünem Strom unserer Immobilien. Und das vor Ort, denn jede Kilowattstunde, die wir vor Ort produzieren, ist eine gute Kilowattstunde, die wir nicht durchs Stromnetz transportieren müssen.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Hallo und herzlich willkommen zu Rotonda Interact Insights, dem besten Podcast für Entscheiderinnen und Macherinnen aus Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Ich bin Miriam Boll vom Rotonda Club Düsseldorf und freue mich total, dass Benjamin Danner den weiten Weg aus Bad Wimpfen hierher gefunden hat. Hallo Benjamin.
Hallo Miriam.
Benjamin, du bist seit 10 Jahren in der Schwarzgruppe, zu der ja auch Lidl in Deutschland gehört. Und Lidl hat, was viele gar nicht wissen, eine eigene und gar nicht mal so kleine Unit für Immobilien mit mehreren hundert Mitarbeitenden. Da bist du bei der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG seit 2 Jahren für Corporate Social Responsibility im Immobilienbereich zuständig. Also das meint die gesellschaftliche Verantwortung im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Wenn wir jetzt die Leute auf der Straße fragen würden, könnte man sagen, okay, Nachhaltigkeit und Immobilienwirtschaft, passt das überhaupt zusammen? Was würdest du antworten?
Ganz klar, ja, das passt zusammen, das muss zusammenpassen. Man könnte sogar sagen, ja, wenn nicht hier, wo denn dann?
Okay.
Wir haben bei den Immobilien da extrem lange Nutzungsdauern und haben extrem hohe Investitionen und per Definition ja auch eine Standortgebundenheit. Das heißt, alles Kriterien, die eigentlich danach schreien, dass man sich langfristige Gedanken macht und auch das Thema Nachhaltigkeit eben mit in die Überlegungen einbezieht. Und generell der Immobilienbereich war ja mal sehr, sehr nachhaltig. Wenn wir zurückdenken, einige hundert Jahre zurück, Fachwerkhäuser, Fügeverbindungen aus Holz, das ließ sich alles wieder auseinanderbauen. Das waren nachhaltige Baustoffe, Lehm und so weiter. Und ja, das haben wir verlernt eigentlich ein Stück weit, insbesondere im 20. Jahrhundert. Und es ist jetzt eigentlich nur eine Rückbesinnung und vielleicht auch eine Neuinterpretation möglich oder notwendig, was wir schon mal kannten, was wir schon mal wussten und das jetzt ins 21. Jahrhundert zu holen.
Total spannend. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an viele Materialinnovationen, ne, der Rückgriff auf bekanntes Wissen, das ist total in, sehr spannend. In dieser Funktion fragt man sich natürlich, was gehört alles zu deinen Aufgaben? Sicherlich mehr als ja aus der Historie ableiten zu können, was wir heute besser machen sollten.
Auf jeden Fall, genau. Ich habe bei mir im Verantwortungsbereich zwei operative Projekte. Ah. Das ist einmal der Rollout und der Betrieb unserer Ladeinfrastruktur und auch eben den Rollout unserer Photovoltaikanlagen auf unseren vielen Immobilien. Bei der Ladesäule oder bei den Ladesäulen steht natürlich ganz klar der Kundennutzen im Fokus, dass unsere Kunden während ihrem Einkauf bei unseren Immobilien ihr Fahrzeug auch laden können. Und bei den Photovoltaikanlagen natürlich die nachhaltige Versorgung mit grünem Strom unserer Immobilien. Und das vor Ort, denn jede Kilowattstunde, die wir vor Ort produzieren, ist eine gute Kilowattstunde, die wir nicht durchs Stromnetz transportieren müssen. Und darüber hinaus ist dann noch meine Aufgabe, die ganzen und vielfältigen CSR-Aktivitäten im Immobilienbereich zu koordinieren, also über den gesamten Lebenszyklus von der Expansion über den Bau bis ins Facility Management, also die regulatorischen Anforderungen im Blick zu behalten, auch was da alles auf uns zukommt, EU-Ebene, deutsche Ebene, aber auch regional. Und dann so auch ein bisschen den Blick ja, über den Tellerrand zu wagen und 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft zu schauen. Was ist denn da notwendig für Lidl in Deutschland? Auf was müssen wir uns einstellen, damit wir unser großes Immobilienportfolio auch nachhaltig transformiert bekommen? Und in dem Kontext ist dann auch meine Aufgabe, eben viele Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort die Maßnahmen an unseren Immobilien umsetzen, zu beraten, beispielsweise bei Fragen der Expansion, da einfach zu unterstützen, dass wir dort sinnvolle und gute Konzepte auch umsetzen können.
Das sind natürlich jede Menge Aufgaben. Das Thema Photovoltaik kriegt da jetzt politischen neuen Schub, soll ja jetzt alles, sag ich mal, bürokratisch entschlackt werden.
Jawohl.
Das ist natürlich für alle ein gutes Signal, sicherlich für euch auch. Ihr seid ja da schon relativ weit. Vielleicht zu dir als Person. Wir haben jetzt gehört und ich habe jetzt von dir erfahren, wie viele Themen du da auf dem Tisch hast. Das ist natürlich die Frage, was dich persönlich antreibt, denn dein Background ist, ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, eher ein technischer. Du warst immerhin schon eine ganze Weile Abteilungsleiter für Energieprojekte. Wie kommt dann der Move zum CSR und so ein bisschen auch zum Klimathema?
Ja, da muss ich ein bisschen zurückgehen in meinem Lebenslauf. Ich habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert, war dann in einem Planungsbüro tätig und habe dort unterschiedlichste Immobilien beplanen dürfen. Und habe dann berufsbegleitend einen Master gemacht, der nannte sich Projektmanagement Bau. Der hat so diesen ganzen Lebenszyklus der Immobilie eigentlich in den Blick genommen. Und da hatte ich so die ersten Berührungspunkte auch mit dem Thema Nachnutzungskonzepte. Wie kann man mit Immobilien, die vielleicht ihre Funktionen verloren haben, wie kann man damit weiter verfahren? Und dann bin ich vor etwas mehr als 10 Jahren in die Schwarzgruppe eingestiegen und habe in verschiedenen Funktionen immer im Immobilienumfeld dann unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen, international, IT-seitig, operativ auch mal Verantwortung gehabt für Lagerstandorte in Deutschland. Ja, und nun seit längerer Zeit bin ich bei der Lidl Dienstleistung in Deutschland und darf dort eben die Immobilien von Lidl in Deutschland gesamtheitlich betrachten. Und so über diesen Werdegang habe ich da einfach vielfältige Einblicke gewonnen und die Schwarzgruppe treibt ja viele Themen auch voran, auch gerade das Thema Kreislaufwirtschaft beispielsweise in ganz unterschiedlichen Facetten und ja, ganz generell reizen mich einfach auch neue Themengebiete, so an der vordersten Front der Entwicklung zu sein und da kann man noch viel mitgestalten, da kann man den Weg legen, am Puls der Zeit zu sein und auch ein Stück weit kommende Themen zu antizipieren, um dann heute schon die notwendigen Maßnahmen und Schritte einzuleiten.
Ihr seid ja auch relativ weit. Also um nochmal darauf zurückzugehen, was du beschrieben hast. Also das eine Thema, ihr macht euch mega viel Gedanken über die Mobilität.
Ja.
Ihr wisst, dass ihr ja darüber Bescheid wissen solltet, wie die Kunden in eure Geschäfte kommen, weil ihr habt
auf jeden Fall
sehr verschieden geartete Standorte. Ihr seid mitten in der Innenstadt, ihr seid an Bahnhöfen, ihr seid auf dem flachen Land. Die Gebäude haben sich sehr stark verändert und die Kommunen sind so ein bisschen restriktiv mit den Grundstücksvergaben. Das heißt, wenn ihr in die Zukunft guckt, für das, was ihr vorhabt, müsst ihr auch so ein bisschen gucken, was die Kommunen wollen. Vielleicht bleiben wir kurz bei der Mobilität. Warum ist das für euch so ein entscheidender Faktor? Ich habe neulich gelesen, da hattet ihr ja einen Gutachten in Auftrag gegeben und wolltet mal herausbekommen, wie die Leute tatsächlich zum Einkaufen kommen, ob es tatsächlich nachhaltiger ist, ob die Leute mehr zu Fuß gehen als früher und das Fahrrad nutzen. Und eigentlich kam heraus, dass das Auto immer noch das bewährte Verkehrsmittel ist. Was sind da die Themen? Vielleicht bleiben wir zuerst bei der Mobilität, dann gehen wir nochmal zu den anderen Energie- und zu der konzerngesamten CSR-Ebene zurück. Wo seid ihr gerade an dem Punkt? Was kann ein Lidl-Kunde erwarten auf dem Parkplatz?
Ja, an immer mehr unserer Filialen haben wir Ladeinfrastruktur, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte. Und das wird von unseren Kunden auch sehr, sehr gut angenommen. Mhm. Das ist einfach ein Case, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zu Hause oder bei der Arbeit zu laden, dann dort mein Fahrzeug während dem Einkauf, also während einer Zeit, wo das Auto sowieso unproduktiv ist, wenn man so möchte, zu nutzen, dort das Fahrzeug nachzuladen. Und genauso wie du es gesagt hast, auch heute noch kommen die allermeisten unserer Kundinnen und Kunden mit dem Fahrzeug zu uns zum Einkaufen, weil einfach so ein klassischer Wocheneinkauf, wenn wir mal von dem ausgehen, sich damit sehr komfortabel transportieren lässt. Das ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich, ob wir jetzt auf dem platten Land sind oder ob wir irgendeinem hochurbanen Gebiet sind. Aber grundsätzlich so ein Wocheneinkauf, das Auto, das ist immer noch das präferierte Mittel, um zu unserer Filiale zu kommen und dann auch den Einkauf nach Hause zu transportieren. Oder, und das ist für uns ein sehr wichtiger Faktor, den wir auch beim Thema Ladeinfrastruktur mit geprüft und bedacht haben, so ein Stück weit die Wegebeziehungen sich anzuschauen. Wann kommen denn die Kunden zu uns? Auf welchen Wegen? Wie viele Kunden kommen exklusiv und explizit zu uns? Oder wo wird vielleicht auch der Einkauf mit der Fahrt von der Arbeitsstätte nach Hause, ins Fitnessstudio oder wohin auch immer verbunden? Und daran orientieren wir uns natürlich in allen Ebenen.
Das ist wirklich sehr ausgefeilt, was ihr da macht. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal aufs Dach. Photovoltaik war das Thema. Wir haben ja jetzt durch die Entscheidung der Bundesregierung, da neue Wege zu gehen und auch die Vorgaben zu lockern, letztendlich für Immobilieneigentümer. Was stand in der Zeitung neulich? Immobilieneigentümer werden zu Energieproduzenten. Wie weit seid ihr da und was ist euer Ziel?
Wir haben seit vielen Jahren schon Photovoltaikanlagen errichtet auf unseren Filialen, haben zwischenzeitlich rund 900 unserer Filialen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.
Das ist eine ganze Menge. Jetzt müssen wir sagen, wie viel habt ihr insgesamt in Deutschland? Die Zahl haben wir bis jetzt unterschlagen.
Ja, wir haben in Deutschland 3250 Filialen, haben auf 900 bereits Photovoltaikanlagen installieren können und können an so einem Standort so zwischen 20% und 25% unseres jährlichen Energiebedarfs dann auch über diese Photovoltaikanlage decken.
Wow.
Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Baustein in unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen, denn die Transformation der Energiesysteme und das Vorantreiben der Energiewende ist ein Thema, mit dem wir uns eben auch schon viele Jahre beschäftigen. Und du hast gerade davon gesprochen, dass der eigentliche bisher Konsument, man spricht ja vom Prosumer,
genau.
Das heißt, ich verkonsumiere Strom aus dem Energienetz, aber gleichzeitig produziere ich auch. Das ist auch eine neue Rolle, die sich jetzt ja auch auf dem Energiemarkt abbildet und das schauen wir uns natürlich auch intensiv an, was das für Implikationen dann auch für uns bedeuten kann.
Da ist natürlich dein Ausbildungshintergrund ideal. Viele merken ja, dass sie mit ihrem, sag ich mal, Immobilienlatein schnell am Ende sind, wenn sie von der Technik nichts verstehen. Da bist du natürlich an der Stelle, an der du da bist, goldrichtig. Ja, was heißt das jetzt für das weitere Ausrollen und vielleicht auch für das Thema Neubau? Wird das dann alles gleich mit eingeplant, das Laden draußen und Energieautarkie, ne, sagt man ja, dass man sich unabhängiger macht von externen Quellen. Wie sieht das aus?
Im Neubau ist auf jeden Fall das Thema Photovoltaikanlagen und auch Ladeinfrastruktur für uns ein ganz wesentlicher Baustein, der einerseits ein Stück weit ja auch häufig jetzt von der Regulatorik schon mit vorgegeben ist, aber wo wir doch auch die regulatorischen Anforderungen dort ein ganzes Stück übersteigen. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Beitrag, den wir auch leisten können, auch mit unserer Neubauaktivität dort zu unterstützen, Ladeinfrastruktur für unsere Kunden bereitzustellen und auch gleichzeitig unseren Beitrag zu leisten zur Energiewende. Und insofern sind wir da eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir heute tun und schauen da eigentlich auch positiv in die Zukunft.
Ja, für diejenigen, die da fachlich nicht so im Thema sind, vielleicht nochmal zwei Worte zur Regulatorik. Also man könnte ja meinen, ihr macht das, weil die Kunden das wollen mit dem Laden. Das ist natürlich auch gut für die Umwelt und natürlich auch gut für euer Brand sozusagen. Aber es gibt ja Vorschriften. Vielleicht kannst du das in zwei Sätzen kurz sagen, was das heißt für diejenigen, die da noch nicht so tief eingestiegen sind. Warum ein Immobilienbesitzer und ihr seid auch Mieter häufig und auch Projektentwickler, sich so intensiv um diese Themen kümmern muss.
Also in zwei Sätzen klappt es nicht.
Okay, ich weiß, dass es sehr umfangreiche Literatur ist. Okay, versuch's einfach mal.
Genau, also wir haben in Deutschland das GEIG, das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, was gewisse Vorgaben macht zur Ausrüstung von neuen und auch bestehenden Parkplätzen an Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden mit dem Thema Ladeinfrastruktur. Dahinter steht in dem Fall eine europäische Regulierung, die jetzt auch gerade nochmal überarbeitet wird, die EPBD. Und dazu ergänzend gibt es zwischenzeitlich in vielen Bundesländern Pflichten zur Errichtung von Photovoltaikanlagen im Neubau, häufig Dachanlagen, aber auch zwischenzeitlich in einigen Bundesländern die Pflicht zur Errichtung von Carport-PV-Anlagen im Kontext von Neubauten. Und das sind natürlich Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. und wo wir auch versuchen, sinnvolle und gute Konzepte an den jeweiligen Standorten dann umzusetzen.
Ihr seid natürlich auch sehr groß und ihr könnt natürlich auch so Piloten machen, bevor ihr euch entscheidet, dass das komplett ausgerollt wird. Ich gehe mal auf das Thema Cradle to Cradle ein und Holzhybrid. Das war bis vor 3-4 Jährchen, glaube ich, auch für euch noch ein unbeschriebenes Blatt. Jetzt gibt es eine Filiale in Albstadt, wo ihr einige dieser Themen mal ausprobiert habt. Was ist denn sozusagen, wenn man mal unterstellt, das ist ein Living Lab, also ihr habt gesagt, das wollen wir jetzt auch mal ausprobieren. Was war so die Aufgabenstellung und was ist so eure Zwischenbilanz? Ich glaube, die ist jetzt seit 1,5-2 Jahren in Betrieb, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig, genau. Wir haben natürlich den Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Projektentwicklern beispielsweise, die häufig eine Immobilie einmalig entwickeln, dass wir relativ gleichartige Immobilien nicht nur einmal bauen, sondern immer wiederkehrend bauen. Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Wir bauen heute anders als vor 10 oder vor 20 Jahren, aber wir haben den Vorteil, dass wir vielleicht auch mal was testen können, so wie du es gerade angesprochen hast. Und dieses Thema Cradle to Cradle oder Kreislaufwirtschaft ist auf jeden Fall etwas, was uns umtreibt und was uns beschäftigt aufgrund unseres großen Immobilienbestandes und auch aufgrund des hohen Neubauvolumens. Und das sind für mich auch tatsächlich die zwei Stoßrichtungen, die Cradle to Cradle auszeichnen. Die erste Frage: Was kann ich aus unseren Bestandsimmobilien, wenn ich sie umbaue, wenn ich sie vielleicht auch abreißen muss, weiterverwenden? Wie kann ich dort auch Materialien gewinnen, um sie einer anderen Verwendung zuzuführen? Das ist so der Blick in die Vergangenheit, möchte ich mal sagen. Wie können wir dort verantwortungsvoll mit diesem Material, was schon mal hergestellt wurde, umgehen? Und dann natürlich auch nach vorne zu schauen, wie können wir solche Konzepte wie C2C eben in unsere Standards implementieren, auch aufgrund eben dieser Duplizität, dass wir dort immer wieder gleichartige Gebäude bauen. Und wenn wir das mal so die letzten 2-3 Jahre ein Stück weit Revue passieren lassen, hatten wir in beiden Bereichen, konnten wir Erfolge feiern, aber auch stehen vor noch vielen Herausforderungen. Wenn wir mal auf die bestehenden Immobilien, auf den Umbau oder auch den Abriss schauen, stellt sich ja immer die Frage, ja, wer könnte denn diese Materialien brauchen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie erfährt er davon, dass wir dieses Material jetzt gerade haben und braucht er es jetzt gerade? Da kann man sicherlich einzelne Bauteile sehr gut wiederverwenden, Mülleinhausungen, vielleicht auch gewisse Einbauteile. Aber dieses Thema der zeitlichen Verbindung zwischen dem Abriss oder dem Rückbau und der Verwendung an anderer Stelle, das sehen wir da ein Stück weit als Herausforderung. Da etablieren sich zwischenzeitlich gewisse Marktplätze, da muss man schauen, wo da die Reise hingeht. Und natürlich im Neubau, da haben wir zunächst mal alle Karten in der Hand. Da können wir schalten und walten, wie wir möchten. Zumindest theoretisch. Denn ja, neue, vielleicht C2C-inspirierte Bautechniken sind einfach noch nicht so verbreitet. Das heißt, ich schränke mich auch in der Wahl der Dienstleister ein. Ich muss überhaupt erstmal Dienstleister finden. Ich muss Dienstleister finden, die mir dieses Produkt in der gewünschten Qualität, in der gewünschten Menge liefern können, auch vielleicht in der Region. Und wir sehen da, dass sich da auch gerade sehr viele innovative Lösungsanbieter am Markt positionieren, neue Firmen auf den Markt kommen. Und das beobachten wir natürlich auch mit einer gewissen Spannung und schauen da, welche Produkte, welche Leistungen vielleicht auch für uns, ja, die zu uns passen, die wir gut implementieren können.
Ja, da gibt's, denke ich, also einmal klar alles, was ihr auch mit Holz jetzt schon getestet habt natürlich. Dann gibt es ja auch aus dem Modulbau Innovationen, ja. Zementfreier Beton in so Stecksystemen und was es alles gibt. Da ist sicher sehr, sehr viel Musik in dem ganzen Thema. Natürlich vieles noch nicht marktreif, das kommt jetzt erst auf den Markt. Aber ihr werdet natürlich auch ein idealer Partner, um sowas mal zu testen, weil eine Filiale hat ja eine überschaubare Größe, wo man das natürlich prima machen könnte. Ja, Innovation haben wir drüber gesprochen. Nochmal ganz kurz Albstadt. Das war natürlich insofern schon innovativ, weil es auch das erste, wie gesagt, Holzhybridgebäude war und ist. Und das produziert natürlich andere Bilder. Wenn ich so an die ersten Gespräche darüber denke, war immer die Frage, wenn jetzt alle diesen Lidl-Holzhybrid sehen wollen, alle Bürgermeister, Bürgermeisterinnen das auch haben. Wie ist denn erstmal so das lokale Feedback gewesen? Was sagen eure Kundinnen und Kunden? Was sagen so ja, die Stadtverwaltung aus der Region? Wie wird der so angenommen?
Der Markt wird sehr, sehr gut angenommen. Es ist auch ein sehr angenehmes Raumklima, diese Holzoptik.
Ist der wirklich anders?
Merkt ja, man das? Ja, ich finde schon. Jetzt wohne ich selbst auch in einem Holzhaus. Also ich habe selbst in einem Holzhaus gebaut. Insofern kann ich das...
Wie zu Hause bei dir dann.
Richtig, wie zu Hause. Vielleicht fühle ich mich deswegen so wohl. Das ist tatsächlich eine andere Raumoptik, auch eine gewisse andere Raumakustik. Und das ist ein sehr, sehr wertiges und auch vielleicht ein Stück weit naturverbundeneres Aussehen und das wird auf jeden Fall sehr, sehr wertgeschätzt und sehr gut angenommen. Und wir sind auch auf die Filiale schon ein Stück weit stolz. Wir haben eine DGNB-Platin-Zertifizierung, wow. Wir haben diverse Preise dafür gewonnen und das ist schon etwas, was ein Stück weit zeigt, was technologisch heute möglich ist. Noch nicht in Serie, noch nicht an jedem Standort, aber was aufzeigt, in welche Richtung sich die Baubranche vermutlich entwickeln wird. Ob dann Holz in jedem Zusammenhang der perfekte Baustoff ist oder ob wir auch andere Systeme sehen werden. Ich glaube, das ist im letzten Detail noch nicht entschieden. Oder muss man einfach schauen, auch wie divers zukünftig die Technologien sein werden, die wir dort einsetzen können und werden.
Total spannend. Ihr seid ja auch Projektentwickler, da würde man in der aktuellen Zinslandschaft sagen, alles was teurer ist, geht gar nicht. Geht ja schon, sag ich mal, das Normale nicht so einfach. Aber ihr habt ja noch, ihr seht ja noch viele weiße Flecken in Deutschland. Ihr habt ja nach wie vor auch was vor.
Auf jeden Fall. Wir wollen weiter wachsen und wir werden weiter wachsen und suchen da sehr aktiv und intensiv nach Realisierungsmöglichkeiten an diesen weißen Flecken, von denen du gesprochen hast. Da sind viele Kolleginnen und Kollegen in den Regionen unterwegs und suchen nach diesen weißen Flecken, um dort attraktive Standorte für unsere Kundinnen und Kunden zu akquirieren und dort schöne, neue, moderne, große Filialen für uns umzusetzen, die auf dem aktuellen Stand der Technik sind, die zukunftsfähig sind, die mit innovativer und moderner Technik ausgestattet sind. Und ich glaube, wir haben da echt ein Produkt, das auf dem Markt interessant ist und was auch für viele Kommunen wirklich ein guter Baustein sein kann, um die Nahversorgung der Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gewährleisten.
Benjamin, ich habe mit Kollegen von dir mal gesprochen und erfahren, dass ihr auch in den Filialen schon relativ viel macht zum Thema Nachhaltigkeit, ja. Was viele Leute, also ich wusste es vorher nicht, das ging über Materialrecycling, Abwärmenutzung und so weiter und so fort. Das sind ja schon Wahnsinnsthemen. Das heißt, dein Arbeitgeber letztendlich, und ich höre das ja, du bist ja so ein bisschen wie so ein interner Nachhaltigkeitspolizist, du bist da an jeder Front unterwegs, der ja lebt das vor oder hat diese Werte selber definiert. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe hier schon einige Gespräche mit Nachhaltigkeitsmanagerinnen aus Immobilienunternehmen geführt in diesem Podcast und der oder die eine oder andere, sag ich mal, war an sich selber sehr engagiert, aber hat einen eher, wie soll ich sagen, noch ein bisschen trägen Koloss zu bewegen. Wie wird das so durchdekliniert und wie wird so dein Know-how eingesetzt und abgefragt?
Ja, das sind jetzt natürlich einmal, es sind glaube ich verschiedene Ebenen, die du jetzt angesprochen hast. Einmal so die grundsätzliche Unternehmensebene. Wir haben Nachhaltigkeitsslogan, der fasst das für mich ehrlicherweise ganz gut zusammen, nämlich der überschreibt das mit auf dem Weg nach morgen. In die Zukunft orientiert sein. Natürlich aus der Vergangenheit lernen, aus den Dingen, die wir schon gemacht haben, aber unser Handeln immer an der Zukunft zu orientieren. Und das prägt uns eigentlich schon immer im Unternehmen und das macht es natürlich auch erstmal leichter, neue Themen zu implementieren, weil das Thema Innovation ist eigentlich unserem Geschäftsmodell inhärent. Das heißt, wir optimieren uns kontinuierlich und ständig.
Das ist dieses schöne Handel ist Wandel, ne?
Richtig, dieses schöne Handel. Ich wollte diese Floskel jetzt nicht verwenden, aber du bringst sie, das ist okay. Und insofern schauen wir uns die Themen da eben ganzheitlich an. Einmal einen Blick auf unsere Kunden, natürlich mit unseren Verkaufskonzepten, aber auch unsere Rolle als Arbeitgeber, als Partner, als gesellschaftlicher Akteur, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und auch im Blick auf unseren Planeten, dort eine intakte Natur sicherzustellen, die als für uns alle die Lebensgrundlage ist. Und in dem Kontext natürlich auch der konsequente Klimaschutz. Und das ist natürlich was, für das ich dann auch im Kontext der Immobilie hausintern werbe. Mhm. Und um vielleicht jetzt noch eine weitere bekannte Formulierung bei uns im Haus zu verwenden, das ist so der Slogan unserer gesamten Unternehmensgruppe: Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Mhm. Das ist so das Motto der Schwarzgruppe in Gänze. Und das zeigt so auch das Ambitionsniveau oder der Gedanke, der dahinter steht. Und das treibt uns letztlich an, damit wir das, was wir auch im Team an Wissen generieren, dass wir das in die Organisation tragen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit implementieren in unsere Prozesse, in unsere Standards letztlich auch und auch in der Bewertung unseres Immobilienportfolios, das immer mehr verankern. Ja, und dafür arbeite ich gemeinsam mit meinem Team, denn allein wäre ich da in so einem großen Unternehmen dann doch relativ alleine gelassen.
Das verstehe ich. Das ist sehr spannend zu hören, weil das hat sicherlich einfach auch viel mit Unternehmenskultur und Leadership zu tun, wie ihr das macht. Das heißt auch bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, trotzdem, die wollen expandieren und Neubau hat immer mit Bodenversiegelung zu tun. Kann man nicht mehr bauen, im Bestand machen. Das macht ihr doch auch, oder?
Auf jeden Fall. Also wir schauen uns jeden Standort immer ganz individuell an und versuchen, die verschiedenen Aspekte, unsere Rolle in der Gesellschaft, die Bedürfnisse unseres Kunden, unsere eigenen Unternehmensziele möglichst gut in Einklang zu bringen. Und dann wird für jeden Standort individuell entschieden, was ist das beste Konzept für diesen Standort, für diese Kommune? Ist es, die bestehende Immobilie zu erhalten, vielleicht sie zu erweitern, sie zu modernisieren? Ist es besser, an diesem Standort die Immobilie abzureißen und neu zu bauen, weil wir dann nochmal einen ganz anderen Hebel haben, auch nachhaltige Technologien einzusetzen? Oder ist es vielleicht sogar besser, innerhalb der Kommune umzuziehen, an einen anderen Standort dort neu zu bauen? Das entscheiden wir wirklich ganz standortindividuell und versuchen dort wirklich das beste Konzept mit dem Fokus Kunde, aber auch mit dem Fokus der Kommune, der Gemeinde im Blick zu nehmen und dabei dann möglichst viele Bausteine auch aus unserem, ich sag mal, Farbkasten, Malkasten der Nachhaltigkeit mit umzusetzen.
Dieser Farbkasten hat sich ja in den letzten Jahren sowieso schon verändert, weil ihr macht baulich auch Dinge, die ihr früher abgelehnt hättet. Also ich habe mal so ein paar Überschriften jetzt im Kopf. Das ist die Kita auf dem Dach, das ist der Lidl unten im Parkhaus hier am Karlsplatz in Düsseldorf, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Das war schon eine ziemliche Sensation, in dieser Fläche einen Lidl zu haben. Ihr seid direkt vis-à-vis einer Bibliothek hier am Hauptbahnhof. Ihr seid in Hannover in einer denkmalgeschützten Reithalle. Das heißt, auch das Bild von dem Lidl-Markt hat sich ja sehr stark verändert, dadurch, dass wir gar nicht mehr automatisch diesen Standalone und diesen Flachmann, sag ich mal jetzt, wie man das früher so gesagt hat, hat. Diese Art von Betriebstypen, wird die sich noch weiter verändern, kann man sagen, wenn man, sag ich mal, aus Nachhaltigkeitsgründen bauen im Bestand macht, noch mehr Nutzung miteinander kombinieren? Wo geht die Reise hin?
Ich glaube, da kommt wieder genau das gleiche Konzept, der gleiche Gedanke zum Tragen: Was ist an diesem Standort, in dieser Kommune das beste Konzept? Und das ist sehr individuell unterschiedlich. Das ist in einem hochurbanen Raum etwas ganz anderes wie in einem ländlichen Raum, wo vielleicht auch andere Grundstückszuschnitte zur Verfügung stehen. Da ist nicht das Prinzip Gießkanne das Richtige, sondern wirklich die Einzelfallbetrachtung. Wo können wir mit unserer Immobilie für die Kommune einen Mehrwert stiften? Wie können wir diese Immobilie in das Umfeld integrieren? Und ich glaube, da haben wir einen breiten Farbkasten an Möglichkeiten, den wir dann immer standortindividuell zuschneiden und können da gute Konzepte umsetzen unter Berücksichtigung eben auch unserer eigenen Nachhaltigkeitsambitionen. Und es muss letztlich für alle Beteiligten das richtige Konzept sein. Und da gibt es ja auch im Bereich der Immobilien ganz unterschiedliche Konstellationen. Wo sind wir Eigentümer? Wo sind wir frei im Handeln? Wo ist vielleicht auch ein Partner mit an Bord, der andere Gedanken oder andere Ideen oder vielleicht noch eine Sekundärnutzung noch mitbringt? Das ist sehr, sehr individuell. Wir prüfen das sehr genau und wo es möglich ist, versuchen wir dann eben dort auch neue Standorte zu realisieren.
Diese idealen Partner, wie muss man sich die vorstellen? Sind das Wohnungsunternehmen als Bestandshalter, die Flächen haben und ein Nachversorgungsproblem? Sind das andere Projektentwickler? Wie muss man sich diese Partnerschaften denn vorstellen?
Ja, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt schon, dass wir 3250 Filialen in Deutschland haben. Und ich denke, wenn man das mal systematisieren würde, haben wir so ziemlich jede Konstellation, die das deutsche Immobilienrecht oder der Immobilienmarkt hergibt, auch tatsächlich schon umgesetzt. Solitäre Standorte im Eigentum, Konzepte, wo wir mit Partnern, mit der Wohnungswirtschaft zusammengearbeitet haben, mit kommunalen Trägern, kleine Fachmarktcenter, da gibt es eine ganz große Bandbreite und ich denke, das ist auch eine Stärke von uns, dass wir es so individuell angehen und dort auch offen sind für unterschiedlichste Formen der Kooperation und immer mit dem Ziel, aber trotzdem für unseren Kunden auf der Verkaufsfläche ein möglichst einheitliches Erleben zu generieren, damit, wenn ein Kunde in unsere Filiale kommt, er sich möglichst schnell auch zurechtfindet und dort einfach seine Dinge des täglichen Bedarfs schnell und gut einkaufen kann.
Dazu gehört, du hast das gesagt, dazu gehört Mieter sein. Es gibt jetzt oft das Thema Erbpacht, was man hört, ne, weil die Kommunen das ganz gerne so haben. Das sind also alles Themen, für die ihr offen seid letztendlich, kann man das so verstehen.
Genau, wir schauen uns das an und entscheiden dann eben standortindividuell, ob es die organisatorischen, technischen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichen, den Standort dann zu realisieren.
Gut, die Partnersuche in der, sag ich mal, kommunalen und Projektbestandshalterwelt haben wir jetzt kurz angesprochen, aber es gibt natürlich auch die digitalen Helferlein. Es gibt ja eine sehr lebendige und sehr erfindungsreiche deutsche PropTech-Szene, die ja dabei unterstützen möchte, Energieverbräuche zu senken, zu optimieren, bei Photovoltaik ganze Konzepte entwickelt. Wie geht ihr auf solche Partner zu oder wen bindet ihr ein? Ich meine beim Thema Ladeinfrastruktur, das macht ihr alles selber, das habt ihr glaube ich nicht rausgegeben oder einen Energiepartner mit reingenommen, da habt ihr euch für einen eigenen Weg entschieden. Wie läuft das bei dem ganzen Thema Digitalisierung, Dekarbonisierung? Welche Strategie verfolgt ihr da?
Wir schauen uns dauerhaft den Markt an, schauen, welche Partner dort vielleicht für uns von Interesse sein können und aufgrund unserer vielen Immobilien im Bestand, aber auch unserer Neubautätigkeit sind letztlich auch alle Lösungsanbieter, ob das jetzt auf der Softwareseite ist, ob das auf der Hardwareseite ist, auf dieser ganzen Thematik IoT, Sensorik, aber auch irgendwelche KI-Systeme für Regelungstechnik, das schauen wir uns alles an und schauen immer, ob dieses Produkt, diese Lösung zu uns, zu unseren Immobilien passt, zu unserem Vorgehen passt. Vorteil ist, wir können sehr schnell in Skalierung gehen. Das heißt, wenn wir ein Produkt haben, was wir einsetzen möchten, dann können wir sehr schnell in Hunderte von Immobilien, weil die auf der technischen Seite doch weitestgehend gleich sind, sicherlich über die verschiedenen Altersstufen etwas unterschiedlich, aber grundsätzlich können wir dort sehr schnell in Skalierung gehen. Die Herausforderung, die wir manchmal haben, ist dann eher vielleicht bei sehr jungen PropTechs, dass wir an der Stelle, dass diese PropTechs halt auch dieses Wachstum mitgehen können und mitgehen wollen. Und das ist für uns manchmal so ein bisschen eine Herausforderung. Und wir haben auch manchmal sehr spezifische Anforderungen. Wir sind als Lebensmittelhändler Teil der kritischen Infrastruktur, haben dadurch sehr hohe IT-Sicherheitsanforderungen. Und das ist natürlich jetzt etwas, wo vielleicht dann auch nicht jedes junge PropTech direkt als erstes daran denkt. Und insofern müssen wir uns da immer schauen, wo können wir Lösungen vom Markt einsetzen. Wir scheuen uns aber auch nicht, eine Eigenentwicklung zu machen und dort mit einem Partner dann ein spezifisches Produkt für uns zu entwickeln und umzusetzen. Aber grundsätzlich, so wie gesagt, wir screenen fortwährend den Markt und schauen dort, was passt zu uns, testen das dann und machen dann Einzelfallentscheidungen, welche Produkte, Technologien, Lösungen wir dann auch in die Umsetzung bringen.
Also das ist im Prinzip ein bisschen ja wie bei den Standorten, alles so tailor-made, ne? Keine Lösung von der Stange. Wenn wir nochmal zurückzoomen auf die CSR-Ebene, dazu gehören ja auch Themen wie Transparenz, Good Governance-Themen. Ich weiß aus der Zusammenarbeit und auch wenn ich Leute von euch auf meinen Podien habe, dass ihr unfassbar viel junge Leute habt, dass ihr selber stark ausbildet. Wie macht ihr das in Zeiten des Fachkräftemangels, da als Arbeitgeber mit Immobilienbezug ja so attraktiv zu sein? Wie nimmst du das wahr aus deiner CSR-Perspektive?
Wir haben sehr viele Erfolge damit erzielt, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen selbst ausbilden, sind da sehr aktiv, weil wir haben schon einen gewissen Team-Spirit, einen Unternehmensspirit, der sehr speziell ist, der ein sehr hohes Tempo hat. Und ein Kollege von mir sagte das immer mal so in Vorstellungsgesprächen den Bewerberinnen und Bewerbern, überleg dir oder überlegen Sie sich gut, ob Sie zu Lidl wechseln möchten. Weil wenn Sie mal hier waren oder hier sind und sich an unsere Geschwindigkeit gewöhnt haben, werden Sie nirgends anders mehr glücklich. Und das beschreibt es so. Also wir haben sehr schnelle Entscheidungsprozesse. Wir versuchen, die Kolleginnen und Kollegen in Entscheidungsprozesse frühzeitig mit einzubinden. Wir entwickeln die Mitarbeiter. Es gibt hier wirklich auch im Haus sehr schöne Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sowohl horizontal als auch vertikal in unterschiedliche Bereiche hineinzuschauen. Und wir erleben das immer wieder, dann auch mit im Gespräch mit den Bewerbern. An Lidl als Immobilieneigentümer, als Immobilienbetreiber, denkt man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht.
Ja, deswegen machen wir das ja, um auch ein bisschen klar zu machen, dass ihr ja bundesweit über 600, denke ich, seid ihr im Team Immobilienexperten da unterwegs. Daran denkt man nicht, aber letztendlich, die sind ja gerne da. Ich spreche ja viel mit denen. Responsibility, das ist ja das R in CSR, Verantwortung. Wie würdest du das definieren für dich von deiner Warte aus?
Die Verantwortung einerseits dem Unternehmen gegenüber, das Unternehmen in die Zukunft zu entwickeln, unter Berücksichtigung der ganzen Rahmenbedingungen, die wir vorhin schon angerissen hatten, im Blick auf unseren Kunden, im Blick auf die Gesellschaft, im Blick auf die Welt letztlich, auf den Erhalt der Welt. Und diese Verantwortung versuchen wir gerecht zu werden. Mhm. Wir sind uns unserer Verantwortung als großes Unternehmen bewusst. Wir haben in Deutschland rund 100.000 Mitarbeiter und das ist natürlich ein großer Hebel, wo wir auch als Unternehmen einfach unseren Beitrag in der Gesellschaft leisten können.
Total spannend. Was wünschst du dir selber für dich für die Zukunft?
Ja, letztlich, dass wir uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen, dass wir vor denen keine Angst haben, dass wir diese Veränderungen, die nicht mehr so linear, so hintereinander wegkommen, sondern die fast schon ja exponentiell auf uns zukommen, dass wir uns von denen nicht ängstigen lassen, sondern dass wir da versuchen, einen positiven Spin reinzukriegen, denn wir haben viele Möglichkeiten und viele Fähigkeiten, sowohl innerhalb des Unternehmens, aber auch als Gesellschaft. Und dann so persönlich auch, dass wir das Thema Nachhaltigkeit alle zusammen nicht irgendwie so als Kostenposition wahrnehmen, sondern dass wir es so verstehen, dass es ein Beitrag zum Erhalt einer lebenswerten Welt letztlich ist. Und es wird ja viel über die Regulatorik geschimpft, die so da ist und die kommt. Und es ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, die EU-Taxonomie zu lesen oder die CSRD. Aber trotzdem treibt uns ja letztlich diese Regulatorik auch an, besser zu werden, uns weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben, gesamtgesellschaftlich auch eine gewisse Form von Transparenz herzustellen, auch über unseren Immobilienbestand. Wir haben als Unternehmen, da wir seit vielen Jahren ISO 50001 zertifiziert sind und auch entsprechende Systeme dahinter haben, einen sehr guten Überblick über die energetische Performance unserer Immobilien. Die haben wir als Gesamtgesellschaft in Deutschland nicht. Wir wissen nicht, wie unser Immobilienbestand ist.
Da seid ihr auch, glaube ich, innerhalb der Immobilieneigentümerschaft ziemlich weit vorne, weil ihr müsst mit diesen Hausaufgaben jetzt nicht erst anfangen, sondern die habt ihr schon gemacht.
Ja, tatsächlich. Und in diesem Umfeld gibt es einfach so viele gute und neue Ideen und auch schlaue Köpfe und dass wir es gemeinsam versuchen, diesen Immobilienbestand auf das nächste Level zu heben, es weiterzuentwickeln, zu transformieren, das Thema CO2-Neutralität gemeinsam in den Fokus zu nehmen. Dann wollen wir als Gesamtgesellschaft hin, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten als Lidl in Deutschland. Und da kann jeder von uns so seinen kleinen Beitrag sicherlich auch leisten.
Also Benjamin, ich freue mich sehr, dass wir so konzentriert über so viele Themen sprechen konnten. Und ich bin sicher, du leistest deinen Beitrag, weil du bist bei Lidl dabei und du bist da sehr engagiert. Ich danke dir für die Einblicke, die wir hier haben durften.
Vielen Dank.
In die CSR-Abteilung von Lidl. Vielen Dank, Benjamin Danner. Vielen Dank.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.